mit Jesus. Ein Leben, das Gott ehren will. Das bewahrt uns nicht vor Leid. Denn Christen bekommen genauso oft Krebs wie Nichtchristen. Und Gläubige haben genauso wie Nichtgläubige Autounfälle. Und auch Kinder von guten Christen gehen Wege, die nicht gut sind. Und viele christliche Eltern geraten darum in unbeschreibliches Leid. Also weder die Propheten noch die Apostel präsentieren uns in der Schrift irgendwelche Marketing- und Motivationsstrategien, wie wir unseren Lebensstandard verbessern können. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt sogar, unsere Nöte, die wir erleben, sind von Gott beabsichtigt, weil durch sie will uns Gott erziehen. Hebräer 12, 7. Nöte, Sorgen, Probleme, Wüstenzeiten haben also eine formende Kraft in unserer Biografie. Und auch David hat das so erlebt. Seine Geschichte macht keine Werbung für ein sorgenfreies Leben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass David uns heute sagen würde, gerade die dunklen Kapitel meines Lebens, die wüsten Jahre auf der Flucht, die haben meinen Charakter und mein Leben mehr als alles andere geformt und geprägt. Geformt durch Leiden. Das ist heute das Thema. Und für unsere Gäste sage ich es einfach nochmal seit fast einem Jahr. Mit gelegentlichen Ausnahmen an den Feiertagen sind wir hier dabei, in den Predigten fortlaufend das Leben Davids zu betrachten. Und schon langsam nähern wir uns dem Ende seiner Biografie. Vor zwei Sonntagen haben wir gehört, wie sein drittältester Sohn Absalom durch Täuschung, Lüge, Schmeicheleien die Autorität seines Vaters als König immer mehr untergrub und letztlich durch einen Putsch sich selbst zum König krönte. Das zerbrach schier das Herz Davids. Sein eigener Sohn hatte sich gegen ihn gewandt, die Macht an sich gerissen. Er wird zur Bedrohung, trachtet David nach dem Leben. Und David, er muss wieder fliehen. Und er muss die Hauptstadt Jerusalem verlassen. Aber in seiner großen Not erfährt er auch echte Freundschaft. Ittai Zadok, Abiatar, Husai Shobi, Machir Barzillai. Sind für David echte Freunde, die Loyalität und Dienstbereitschaft und Anteilnahme und Freigebigkeit beweisen und im Grunde das Wort aus Sprüche 17 untermauern, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. David war also nicht allein in seiner Not. Es gab ein paar Leute, die zu ihm standen und ihn ermutigten. Aber es gab auch solche, die die Situation gnadenlos ausnutzten und sein Leid vermehrten. David wurde von einem Tag auf den anderen von seinem Thron ins Wüstenexil katapultiert. Und wenn wir die Kapitel 15 oder 16 bis 19 gelesen haben, habt ihr sie? Wow, bin stolz auf euch. Also, dann seid ihr ja jetzt voll im Thema drin und ihr versteht den Zusammenhang besser. Ihr erinnert euch noch, David, der war ja kein so guter Vater gewesen. So viele Frauen zu heiraten, das war schon keine gute Idee. Darüber haben wir schon gesprochen. Und er hatte auch die Erziehung seiner Kinder vernachlässigt. Er war ein ziemlich lausiger Vater gewesen. Und das spitzt sich zu, gerade auch in seiner Beziehung zu Absalom. Da hat er auch einige Fehler gemacht. Und ich denke, einer der großen Fehler war, dass er nach dem ganzen Elend, was da geschehen war mit Amnon und der Vergewaltigung und so weiter, dass er diesem David keine Vergebung mehr gebracht hat, dass er sich von ihm zurückgezogen hat, dass er nicht mehr mit ihm geredet hat. Und natürlich alles fing an auch mit seiner eigenen Sünde, Bathseba, Mord an Uriah und so weiter. Und jetzt erntet er die Folgen seines Versagens Er muss wieder in die Wüste fliehen. Aber gerade in der Wüste, an dem Ort, wo schon vorher sein Charakter, als er auf der Flucht vor Saul war, geformt wurde, da findet David wieder zu sich selbst zurück. Bei ihm bringen Schwierigkeiten das Beste hervor. Und das ist nicht selbstverständlich, meine Lieben. Leid hat oft eher eine negative Wirkung auf uns. Ich kenne Menschen, die nach einer Leiterfahrung verbittert und unversöhnlich wurden, ja, die sich sogar von Gott noch mehr entfernt haben. Ich erinnere mich noch, als der jüngste Sohn meines Patenonkels mit 19 Jahren in einem Verkehrsunfall ganz tragisch ums Leben kam. Viel zu schnell unterwegs, nicht angeschnallt, in einer Kurve fliegt er raus. Verstirbt. Erst ein paar Jahre vorher war sein älterer Bruder, also auch der älteste Sohn meines Patenonkels, der hatte eine Behinderung während eines Urlaubs in Ungarn beim Essen an einem Bissen erstickt. Und nun war auch der jüngste Sohn tot. Und ich weiß noch, da habe ich mich gefragt, wie wird diese Tragik, diese Tragödie, das Leben meines Patenonkels und seiner Frau verändern. Wer kein Kind verloren hat, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie schrecklich solch ein Verlust sein kann. Denn niemand soll sein eigenes Kind zu Grabe tragen. Der Tod des eigenen Kindes, so sagen Psychologen, gehört zum Schlimmsten, was Menschen widerfahren kann, weil er die Ordnung unserer Generationen zerstört, weil es uns wieder die Natur erscheint, wenn das Kind zuerst gehen muss, weil es so ist, als würde ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie gebrochen werden. Und mein Patenonkel und seine Frau, die haben den Tod ihrer Söhne kaum verkraftet. Das Leid, das sie erfahren mussten, hat sie auch letztlich noch mehr von Gott weggebracht. Das ist eine Tragik. Leid hat also nicht automatisch eine formende Kraft in unserem Leben. Es kann auch eine zutiefst negative Wirkung haben. Und so hätte es auch bei David sein können. Er hätte trotzig und verbittert und unversöhnlich und einsam werden können. Aber das geschah nicht. Sondern er wurde wieder zu dem, was wir so typisch für ihn bezeichnen, weil wir ihn auch so kennengelernt haben. Demütig. Versöhnungsbereit. Erfüllt vom Gebet. Voller Mitgefühl. Lass uns also die Geschichte kurz anschauen, oder die Geschichten eigentlich, die hier veranschaulichen, wie genau diese Charaktereigenschaften in David geformt werden und zum Ausdruck kamen im Leiden. Wir lesen aus 2. Samuel 16. Als aber der König David nach Bachurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte. Und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids, denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Simei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials Mensch, du Teufelssohn. Ja? Der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben, und siehe, nun steckst du in einem Unglück, du bist ein Mann der Blutschuld. Was ist das für ein Typ? Dieser Simei. Offensichtlich ist er ein Verwandter Sauls und er ist der Typ von Mensch, der auch dann noch nach einem tritt, wenn du schon am Boden liegst. Wenn du am absoluten Nullpunkt angekommen bist und dein Einer kommt und dich so unter die Gürtellinie dann noch haut und wenn du dich windest, dann schlägt er nochmal zu, so ein Typ ist dieser Simei. Unbarmherzig, brutal, gefühlslos. Er verflucht David und bewirft ihn mit Steinen. Und als Abisai, einer von Davids Hauptleuten, hier diese Lästerungen hört, da sagt er zu David in Vers 9, aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König, warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Abisai, er ist bereit, den Lästern einen Kopf kürzer zu machen. Eigentlich typisch für einen Sohn der Zeruja, die immer zuerst denken, Gewalt löst das Problem. Hast du auch schon mal so eine ähnliche Situation erlebt? Du steckst tief in der Not, wirst beleidigt, vielleicht nicht mit Steinen beworfen, aber mit frechen, arroganten Worten. Und dann kommt jemand, der zu dir sowas sagt wie, hey, du brauchst dir das nicht gefallen zu lassen. Überlass den doch mir für weitere Behandlung. Du hast doch Rechte. Steh auf dafür. Das kann doch nicht sein, dass du dich hier als Fußabtreter benutzen lässt. Hau zurück. Wie reagierst du, wenn du in einer notvollen Situation beleidigt, verflucht und verspottet wirst? Und du musst eine Entscheidung treffen. David hatte damals die Wahl. Er konnte beleidigt und verletzt und wütend reagieren und sich an dem Mann rächen, sozusagen zurückhauen, oder auch nicht. Und es ist erstaunlich, wie er hier reagiert. Er weigert sich zurückzuschlagen, denn im Leid entdeckt David die Demut wieder. Demut wird meistens in unserem Leben geformt, wenn wir durch das dunkle Tal der Todesschatten gehen, durch schwierige Zeiten. Und ich glaube, dass er deshalb sich so beherrschen konnte, weil er in dem Augenblick wirklich demütig war. Demut in seinem Innern formen ließ. Aus der Demut fließt die Selbstbeherrschung. Er hält Abisai zurück. Er sagt sogar, und das ist ja sehr, sehr erstaunlich, er sagt sogar, Simei hat recht. Er sagt die Wahrheit über mich. Und wenn Gott ihm geboten hat, mich zu verfluchen, dann soll er es tun. Vers 10, aber der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lasst ihn doch fluchen, wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten, siehe mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, der trachtet mir nach dem Leben, warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein Heut dieses Fluchen mit Gutem vergelten. Also David erkannte durch diese Flüche, wozu er geworden war. Er erkannte alles Unrecht, das er begangen hatte. Und wie vielen Menschen er nicht gerecht geworden war. Und er hätte hier eine defensive, eine rachsüchtige Haltung einnehmen können und sich selbst rechtfertigen können, aber er tat es nicht. Im Grunde erkannte David damals, dass er ein Sünder ist. Und dass er nur durch Gottes Gnade leben konnte. Und er ließ es zu, dass das Leid ihn in die Gegenwart Gottes brachte. Des Gottes, der ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade und der Liebe ist. Und ich denke, wir können da von ihm Demut lernen. Wie reagierst du, wenn dir in einer Notsituation Unrecht geschieht? Kannst du darin auch die Möglichkeit erkennen, Demut zu lernen? Kannst du sagen, Jesus, wenn du es zulässt, dass der oder die jetzt hier schlecht über mich redet, mich lästert, wer vielleicht auch unwahre Worte sagt, dann will ich das mal ertragen. Denn eigentlich weiß ich, dass in mir selbst nichts Gutes wohnt. Ich bin ein Sünder. Und ich bin in meiner Sündhaftigkeit auch zu allem fähig. Ohne dich und ohne deine Gnade bin ich verloren. Das ist Demut. Das Gegenteil von Arroganz und Stolz. Und wenn wir demütig sind, da schätzen wir uns selbst nüchtern ein. Wir kümmern uns dann auch nicht groß darum, was die Leute über uns sagen. Thomas A. Kempis, er schreibt in seinem Klassiker Die Nachfolger Christi, Folgendes über Demut. Er sagt, wer sich selbst in seinem wahren Wesen erkennt, der schätzt seine Persönlichkeit gering und bildet sich auf Lobsprüche von Menschen nichts ein. Und ich füge hinzu, der erträgt dann auch das Gegenteil von Lobsprüchen, sondern nämlich auch die Spottsprüche. Und ich glaube, das grundsätzliche Merkmal eines demütigen Menschen ist, dass er seine eigene Sünde im Vergleich zu den Sünden der anderen als schlimmer sieht. Wenn es unsere eigenen Sünden sind, die uns am meisten betrüben und auch abstoßen, und wenn sie es sind, die wir auch am meisten vermeiden wollen, dann sind wir demütig. Geben wir also dem Geist Gottes Raum, gerade auch in Notsituationen, die Demut in unserem Leben zu formen. Übrigens in Kapitel 19, da lesen wir, nachdem einige Zeit vergangen war und Absalom brutal ermordet wurde, da kehrt David zurück nach Jerusalem und da erscheint dieser Simei wieder und diesmal bittet er David um Entschuldigung. Er sagt, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Und es ist wieder Abisai, ja? Der Simei am liebsten einen Kopf kürzer machen will. Er kann nicht verstehen, dass David so vergeben kann. Und David muss wieder diesen Satz lossagen. Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja? Joab war übrigens der Bruder von Abisai. Auch so einer, der ganz schnell das Schwert zuckte. Die Gedemütigten, denen vergeben worden ist, das sind Menschen, die anderen leichter vergeben können. Und David wusste in dieser Situation, was es bedeutet, ein Sünder zu sein, dem der Herr vergeben hat. Eine zweite Geschichte zeigt uns, wie David im Leid geformt wurde und wie er wieder zum Gebet zurückfand. Im Leid gehe ins Gebet. Das ist der Appell hier auch an uns. Denn das Gebet, es hat eine formende Kraft in unserem Leben. David fand zum Gebet zurück, als er erfuhr, dass Ahitophel ihn verraten hatte. Nun, wer war Ahitophel? Wisst ihr es? Ihr habt ja gelesen. Wer war er nochmal? Ein Berater, genau, ein kluger Berater. Er war eigentlich der Großvater von Bathseba. Von daher könnte er auch schon ein älterer Mann gewesen sein. Und er hatte den Ruf, ein weiser Mann zu sein. Und wenn David nicht so richtig wusste, wie der Weg geht, wenn er sich in einem Dilemma befand, dann sprach er mit Ahitophel und der hatte ihn schon sehr gut und sehr oft gut beraten. Und der Text sagt uns in 2. Samuel 16, wenn Ahitophel damals einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahitophels. Ahitophel war also der Menschtyp, der Vertrauen und Respekt und Würde ausstrahlte. Der hatte etwas zu sagen. Ich stelle mir ihn also als ein sehr nüchterner, klugen, erfahrener älterer Mann vor, der realistisch und ausgeglichen eine Situation gut beurteilen konnte. Und die Leute, die haben seinen Ratschlägen zugehört und auch gerne angenommen. Aber dann, nach all diesen Jahren dieser vertrauten Freundschaft, nach all diesen weisen Gesprächen, genau zu dem Zeitpunkt, an dem David eigentlich einen guten Berater am nötigsten gehabt hätte, verrät Ahitophel David. Und ich lese den Narrativ und ich frage mich, ja, könnte es sein, dass über die Jahre, weil Ahitophel so verlässlich und so klug war, einer, der so gute Ratschläge geben konnte, als würden sie direkt von Gott kommen, könnte es sein, dass David mehr und mehr Ahitophel konsultierte, statt Gott im Gebet zu befragen? Einen angesehenen, klugen Menschen um Rat zu fragen, das kann viel einfacher sein, als zu beten und zu warten. Weil Gott antwortet ja nicht immer so gleich. Ja? Hier, ich stelle eine Frage und dann hast du gleich die Antwort. Wir leben heute im digitalen Zeitalter. Und über das Internet hast du Zugang zu Tausenden von Ratgebern. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch ziemlich cool. Selbst wenn ich eine Birne wechseln muss an einem komplizierten Auto, dann schaue ich mir ein YouTube-Video an. Ich suche den Rat über YouTube und werde da genau durchgeführt, wie ich diese Sache erledigen kann. Das ist schön. Aber wenn du mal wirklich in Lebenskrisen bist oder wirklich Fragen, wichtigere Fragen hast und dann einfach so die Ratgeber dieser Welt so konsultierst, das kann dich dann auf ganz schön gefährliche Wege führen und in ganz ungesunde Abhängigkeiten. Wir heute im 21. Jahrhundert stehen noch mehr in Gefahr, uns auf menschliche Ratgeber zu verlassen, statt wirklich beim Lesen des Wortes Gottes auf Gottes Stimme zu hören und ihn zu befragen, während wir auch Gottes Wort lesen, nach seinem Rat. Ahitophel verriet David in jener Nacht, weil er dachte, dass die Zukunft des Königtums Absalom gehörte. Das war ja auch irgendwie, ja, eine menschlich gute Überlegung. Wer jetzt klug war, der setzt seine Aktien auf Absalom. Und wenn Ahitophel etwas war, dann war er klug. Er war ein kluger Opportunist. Unter der glatten Oberfläche seines guten Rufs und seiner Weisheit hatte er eigentlich immer nur für sich selbst gesorgt. Als David den höchsten Gewinn versprach, da setzte er auf David, aber in dem Augenblick, als ein anderer Stern aufging, ein neuer Star war da, da orientierte er sich nach dem, dem gerade am vielversprechendsten erschien, an dem gut aussehenden, viel jüngeren, ehrgeizigen, charismatischen Absalom. Und wir lesen das und wir merken, oh Ahitophel, trotz deinem strahlenden öffentlichen Image, deiner sogenannten menschlichen Klugheit, die von anderen allen bewundert wird, hast du doch keine Charakterstärke, keine moralische Substanz, keine geistliche Kraft. Als der Winterpolitik durch Absalons Aufstand aus einer anderen Richtung anfing zu wehen, da setzte er das Segel in die Richtung, ja, um eben den frischen Wind der neuen Macht sozusagen mitzunehmen. Typisch opportunistisch. Als David erfährt, dass gerade Ahitophel ihn verraten hat und die Seiten gewechselt hat, für Absalon jetzt arbeitet, da war er erschüttert. Ahitophel, gerade Ahitophel mit seinen Ratschlägen und seinem guten Ruf, der ist ja für Absalon mehr wert als 1000 Soldaten. Und an dem Punkt, mit dieser Enttäuschung, in diesem Leid, entdeckt David das Gebet wieder. 2. Samuel 15, 31 betet er: Als man aber David berichtete, dass auch Ahitophel mit Absalom verschworen war, sprach David: Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. Das ist ein Gebet. David kommt wieder in Kontakt mit seinem persönlichen Gott. Im Leid gehe ins Gebet. Leid wird für manche zum Anlass, Gott aufzugeben und sich woanders um Hilfe Ausschau zu halten. Doch es kann auch den Anstoß dazu geben, ein Leben im Gebet wiederzufinden. Psalm 3 und auch Psalm 55, aber wir fokussieren uns jetzt hier auf Psalm 3. Er wird traditionell mit dieser Nacht des Leidens und Betens in Verbindung gebracht, in der David vor Absalom flieht. Lasst uns diese Worte aus diesem Psalm andächtig lesen und ein bisschen versuchen, uns in David hineinzudenken. Ein Psalm Davids entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Wir lesen die Verse gemeinsam. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von 10.000, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr. Rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Wie das klingt, gell? Habt ihr das auch mitgebetet? Ich finde das so ehrlich von ihm. Du hast es getan, nicht ich. Hab hier den Boxer gespielt. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. David im Gebet. Davids Leben als Gebet. Ein Leben, das Gott einbezieht. Ein Leben, in dem er der Mittelpunkt sein soll. Wir haben es gerade gesehen, in den ersten drei Versen, da beschreibt er seine Not und dann drückt er seine Zuversicht aus und dann bittet er Gott um Hilfe und Rettung. Und während er betet, erkennt David, dass weder die Liebe seines Sohnes noch der Rat eines menschlichen Ratgebers uns wirkliche Sicherheit geben kann. Gott allein ist der, der unser Leben erhält. Ob wir nun vor einem Heer von Feinden fliehen oder friedlich in unserem Bett liegen. Er schenkt uns jeden Atemzug, den wir tun. Check das mal, atme mal tief ein, ja? Eure Gehirne brauchen Luft. Atmet mal tief ein. Dieser Atemzug, den wir gerade jetzt tun, der unser Leben erhält, kommt von Gott. Und deshalb in deinem Leid, wenn du dich wieder in der Wüste wiederfindest, wenn Menschen, auf die du dich immer verlassen hast, dich enttäuschen und jetzt plötzlich sich gegen dich wenden, wohin sonst sollst du gehen? Gehe ins Gebet. Suche Rat bei Gott. Rede mit ihm, sag ihm deine Not. Setze dein Vertrauen in ihn. Hilfe und Rettung kommt allein von Gott. Die Geschichte geht weiter und wir sehen, wie Davids Gebet auch erhört wurde, denn in 2. Samuel 17, da lesen wir, wie als Ahitophel sah, dass Absalom auf seinen Rat nicht hörte und dem Vorschlag Husseis folgte. Wer war Hussei? Nochmal schnell. Ein Freund, und was hat er gemacht? Er hat eigentlich sich in eine gefährliche Situation begeben. Er ist zu Absalom gewechselt und hat dort als Spion gearbeitet. Also sage einer, die Bibel sei nicht interessant. Das ist wie ein Thriller hier. Und jetzt hört Absalom nicht auf den klugen Ahitophel, sondern auf Hussei. Und was macht Ahitophel, wo er das sieht? Trotz seiner menschlichen Klugheit, er geht nach Hause und nimmt sich den Strang und er hängt sich. Das erinnert uns auch an einen anderen prominenten Verräter, der sich auch erhängte. Krass, oder? Nur einen dritten Aspekt möchte ich zum Schluss hier erwähnen. In seinem Leiden fand David auch sein Mitgefühl wieder. Er bekam wieder einen Bezug zu seinem schon lange entfremdeten Sohn Absalom. Und er konnte diesen rebellischen Sohn, der ihm zum Feind geworden war, aufrichtig lieben. Im Leid lieben, das sehen wir noch bei David. Es waren schon mehrere Tage vergangen seit Absaloms Aufstand und Davids Flucht in die Wüste. Eine Art Bürgerkrieg begann sich hier zu entfalten, denn auch die Leute, die um David sich versammelt hatten, die wollten das einfach nicht hinnehmen, dass Absalom jetzt hier sich zum König deklariert. Und man sammelt sich, es bildet sich ein Heer und jetzt kommt natürlich wieder Davids strategische Kriegserfahrung zum Tragen. Sie teilen das Heer in drei Teile auf und so weiter. Und David möchte mit an die Front. Seine Leute sagen, nee, bleib lieber hier. Bleib lieber zurück in Machanaim. Und er lässt sich überreden. Und 2. Samuel 18, da lesen wir, wie er ganz klare Anweisungen gibt seinen Leuten, wie sie, wenn es zum Kampf kommt, mit Absalom umgehen sollen. Er sagt, geht mir schonend mit dem Jungen, mit Absalom um. Mit anderen Worten, bringt ihn ja nicht um. Und das ganze Volk hört das, wie der König seinen Hauptleuten eben Befehl gab, wie sie mit Absalom umgehen sollen. Wir lesen das und denken, hallo David, höre ich da richtig? Hast du das gesagt? Du bist gerade von deinem gemütlichen, ehrenvollen Thron in Jerusalem verjagt worden, bist wieder auf der Flucht in die Wüste. Dein rebellischer Sohn, der hat über Jahre deine Autorität unterhöhlt, die Macht an sich gerissen, er trachtet dir nach dem Leben und du willst diesen Narzissten schonen, Sohn hin oder her. Er würde dich nicht verschonen. Aber etwas war in David geschehen. Als er hinunter von Jerusalem zum Jordan ging, da hatte er durch Simeis lästerliche Worte zur Demut, zu sich selbst, zu seiner wahren Identität zurückgefunden. und durch Ahitophels Verrat, da hatte er das Bewusstsein wiedergefunden, was Gott für ihn bedeutet. Er hatte zurückgefunden zu seinem Gebetsleben und nun auf die Zurückweisung und die Verachtung Absaloms, seines Sohnes, kehrt er zurück zu dem Leben voller Mitgefühl, voller Liebe, ja Feindesliebe. Ist das nicht erstaunlich? Die schlimmste Zurückweisung seines Lebens erzeugte die wunderbarste Liebe in ihm, Liebe für Absalom. Eugene Peterson, er schreibt in seinem Kommentar zum Leben Davids Folgendes, er bringt das hier gut auf den Punkt. Er sagt, Absalom an jenem Tag zu lieben, war mit das Großartigste, was David jemals tat. Weil diese Haltung aus Demut und Gebet erwachsen war, drückt sie das aus, was der Sohn Davids das beste und schwierigste Gebot nannte. Mit Sohn Davids ist hier Jesus gemeint, das wisst ihr alle. Der ebenfalls im Umfeld eines Verrats dieses Gebot gegeben wurde, dass ihr euch untereinander liebt. Und wie ist es bei uns, liebe Geschwister? Aus welcher Haltung heraus kann ich jemanden lieben, der sich gegen dich, gegen mich gewandt hat und dir und mir zum Feind geworden ist? Es geht nur aus einer Haltung, die aus Demut und Gebet erwachsen ist. Das ist die Haltung des Evangeliums. Es ist die Kraft Gottes in uns, die uns befähigt, ein Königsleben zu leben und unseren Nächsten, ja sogar unseren Feind zu lieben. Aus uns können wir das nicht. Das schaffen wir nie. Aber aus dieser neuen Identität heraus, aus dem Geist Gottes, der in uns lebt, aus der Kraft Gottes und nur aus dieser Kraft, die wir durch das Evangelium bekommen, ist das möglich. Und im Wald von Ephraim kommt es dann zum Showdown, zum Kampf zwischen den Armeen Davids und Absaloms. Und Absaloms Heer erfährt eine bittere Niederlage. Es muss sich zurückziehen. Sie fliehen alle ungeordnet in diesen Wald. Und auf dem Rückzug, da verfing sich Absalom mit seiner tollen, lockigen Mähne. Er hatte wunderschöne Haare. Vielleicht so wie unsere Elsbeth hier, nur vielleicht ein bisschen länger. So stelle ich ihn mir vor, mit lockigen, langen Haaren, diesen gut aussehenden Typen hier. Und irgendwie bleibt er hängen mit seinen Haaren da in diesen tief hängenden Zweigen einer alten Eiche. Und während er dort hing, kommt Joab, natürlich wieder ein Sohn der Zeruja, zuckt das Schwert und bringt Absalom brutal um. Joab hatte kein Mitgefühl. Er teilt nicht dieses Mitgefühl, das David hatte. Wahrscheinlich war für ihn Davids Befehl, jetzt diesen Absalom, seinen Sohn zu schonen, nichts anderes als Sentimentalität. Er hatte kein Verständnis dafür. Wahrscheinlich hat er gedacht, ja, das ist so das Typische eines schwachen Vaters. Jetzt wieder Rückzug. Joab, ein absoluter Pragmatiker. Ein Schachspieler. Ein Kämpfer. Kein Poet. Und vor allem kein liebender Vater. Als David erfährt, dass sein Sohn tot ist, da zerreißt ihm schier das Herz. Er bricht zusammen. Er ist zutiefst traurig und beginnt zu weinen und zu klagen und das auch wieder öffentlich. Der König wurde sehr bewegt, so lesen wir das in Kapitel 19, Vers 1. Und er ging hinauf ins Obergemach, im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da David trauert um seinen rebellischen Sohn, weil er ihn liebte. Wie eben nur ein Vater sein Kind lieben kann. Dafür hatte Joab kein Verständnis und auch seine Armee reagierte ziemlich missmutig. Joab sagt dann David, er soll sich irgendwie zusammennehmen, zusammenreißen. Die Leute hätten doch für ihn in diesem Kampf ihr Leben riskiert. Und jetzt würde er sozusagen um den Feind trauern. Und David reißt sich dann zusammen. Aber dieser Feind war sein Sohn. Und David war voller Mitgefühl und Liebe für ihn. Wir haben also heute in dieser Episode aus dem Leben Davids gesehen, welche Wirkung Leid in unserem Leben haben kann. In der säkularen Welt wird Leid nie als ein sinnvoller Teil des Lebens gesehen, sondern immer als eine unangenehme Unterbrechung. Und viele Menschen macht es bitter und sauer und einsam und krank. Und manche, die formen dann ihre Hand zu einer geballten Faust und sie sind wütend auf Gott und beginnen sich ganz von ihm zurückzuziehen. Weil sie sagen, er ist schuld an meinem Leid. Nochmal, Leid macht uns nicht immer und nicht so leicht zu besseren Menschen. Oft hat es auch eine sehr negative Wirkung. Aber bei uns Menschen, die zu Gott gehören, bei uns Christen, bei uns Leuten, die wissen, dass er uns erwählt und gesalbt hat. Wir sind auch gesalbt, wie David gesalbt wurde. Und erwählt, wie David erwählt wurde. Bei uns kann Leid sehr wohl eine formende Kraft haben. Und sehr wahrscheinlich verändert und formt uns nichts so sehr geistlich wie Schwierigkeiten und Leid, durch das wir gehen müssen. Und deshalb sagt uns der Heilige Geist durch Jakobus, Leiden nicht nur als Feind zu sehen, sondern als einen Freund, den wir annehmen sollen. Er sagt es ein bisschen anders. Er sagt, ja, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an. Ihr lieben Christen, ihr Geschwister, ihr Brüder und Schwestern, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ein sehr schwieriger Vers des Neuen Testaments. Aber Leid macht uns demütig und es führt uns auf unsere Knie ins Gebet. Es macht uns, wenn wir dem Geist Gottes wirklich Raum geben, zu Menschen, die, glaube ich, auch besser lieben können, die Mitgefühl haben können mit dem Sünder, mit dem, der verloren und rebellisch ist, unserem Feind. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir in unserem Leid, egal welche Form das hat, zu unserer wahren Identität immer wieder zurückfinden. Unsere Identität in Christus. Denn nur dann können wir leiden, egal welche Art von Leiden es auch sein mag. Ob das Leiden ist um unsere Kinder oder wegen einer Krankheit oder wegen irgendwelchen anderen Menschen. Und so können wir es annehmen. Und es als etwas sehen, das uns nicht zerstören kann, sondern uns ins Gebet und in die Liebe führt.